Was uns heute Morgen erwartet, ist Ellen White zu dem Thema der Dreieinigkeit. Im ersten Vortrag und im zweiten Vortrag wird es dann gehen, was Ellen White sagt über eine Krise, die wir in der Vergangenheit hatten, Anfang des 20. Jahrhunderts, die große Kellogg- bzw. Alpha-Krise, und was sie über eine ganz ähnlich geartete Krise in der Zukunft aussagt. Es beschäftigt uns also wiederum, wenn man so möchte, mit Adventgeschichte, adventistischem Erbe, während wir gestern die biblischen Grundlagen dafür legten, warum wir glauben, was wir glauben. Wenn wir über die Dreieinigkeit sprechen, kommen wir heute zu diesem besonderen prophetischen Erbe, das wir besitzen und das, was sie gesagt hat. Ich möchte vorweg eine kleine Geschichte erzählen. Ich war ja knapp 5 Jahre Prediger hier auch in dieser Vereinigung gewesen und ich hatte in einer der Gemeinden, für die ich auch zuständig war, Geschwister älteren Jahrgangs, die mit diesem Thema nach und nach konfrontiert wurden durch Schriften, die sie bekamen. Sie haben sich nicht selbst auf die Suche gemacht, wie die wenigsten, die sich damit auseinandersetzen und irgendwann vielleicht auch Kritiker der Dreieinigkeit werden. In der Regel erhält man irgendwann ein Traktat, eine Zeitschrift oder eine Rundmail, wo gewisse Fragen aufgeworfen werden und wo dann eben auch Vorwürfe der Gemeinde und der Gemeindeleitung gegenüber gemacht werden. Einige davon haben wir am Freitag schon angesprochen, andere kommen heute noch, nämlich die Vorwürfe, dass wir Babylon geworden seien oder uns eben auch schon in der Omega-Krise befinden aufgrund der Lehre von der Dreieinigkeit, die unbiblisch sei. Wir haben gestern bereits gesehen, dass wir gute Gründe haben zu glauben, was wir glauben. Jedenfalls, dieses ältere Ehepaar kam auch mit einer Zeitschrift und hat dann gesagt, hier steht drin, dass wir inzwischen abgefallen seien und dass wir sogar die Gemeinde verlassen sollten, weil wir uns jetzt auf dem Weg in die Hölle befinden. Also die Aussagen sind zum Teil sehr, sehr deutlich, bis hin zu, wir würden Satan anbeten, wenn wir Jesus Christus im Gebet erwähnen. Und das muss ich ehrlich sagen, da habe ich wenig Verständnis dafür, so weit zu gehen. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber solche Vorwürfe zu machen, ist sehr, sehr aggressiv, sehr persönlich und ist biblisch auch nicht haltbar. Ich habe viele Diskussionen gehabt, gute Gespräche, weil wir Vertrauen zueinander hatten. Wir kannten uns auch schon eine ganze Weile und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich dort verbracht habe im Gespräch mit den beiden. Bis es am Ende so weit kam, dass sie wirklich sagten, es tut ihnen sehr leid wegen mir und wegen der Gemeinde, die sie schätzen, aber sie müssen jetzt hier ein Exempel statuieren, ein Zeichen setzen und sie werden austreten, weil sie diese Lehre nicht mehr vertreten können. In unseren letzten beiden, glaube ich, Gesprächen, die jeweils etwa 2 bis 3 Stunden gingen im Altenheim, haben wir uns Ellen White näher angesehen. Weil nachdem wir alles Biblische hatten, sie sagten, okay, Bibel kann man so oder so verstehen, war ihre Meinung, lassen wir mal so stehen. Aber Ellen White ist da eigentlich ziemlich deutlich, dass man das nicht sagen dürfte, dass es eine Dreieinigkeit gäbe. Und ich habe ihnen Statements, die wir jetzt auch durchgehen werden, vorgelegt. Ich habe ihnen sogar die Originaldokumente, Scans davon, vorgelegt, was ich heute auch hier mit euch machen werde. Und am Ende kam dann nur eine Aussage, das kann nicht sein, ist nicht ihre Art, sowas zu schreiben, das muss gefälscht sein. Und da möchte ich gleich vorweg schicken, wir werden das alles gründlich durchgehen heute. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wie viel sie dazu geschrieben hat, auch schon vor 1888. Aber gegen eine Sache kann sich keiner zur Wehr setzen, gegen das Argument, es sei gefälscht. Ich habe den beiden auch gesagt, dann müsstet ihr jetzt eigentlich nach Washington D.C., ihr müsstet dorthin ins White Estate euch die Originale, die es nach wie vor gibt, ansehen, mit ihrer Handschrift, vergleichen mit anderen Dokumenten. Das geht aber in den meisten Fällen nicht. Ich hoffe, ihr vertraut mir und auch dem White Estate, dass da nichts gefälscht ist. Ich möchte auch vorweg schicken und einen Gedanken noch mitgeben, welchen Grund hätten wir da etwas zu fälschen? Welchen Grund hätte die Gemeindeleitung oder das White Estate, hier einfach mal Schriften nachzuproduzieren, wenn es möglich wäre, mit genau der Handschrift, die doch sehr, sehr einzigartig ist, mit ihrer Originalunterschrift auf diesen Dokumenten, mit ihren Originalgrammatikfehlern, die immer wieder vorkommen in ihren Handschriften, nur um diese Lehre zu bestätigen. Und bedenken wir reden hier von einer Handvoll Originaldokumenten, die wir handschriftlich noch haben, während wir viele Statements haben über die Jahre hinweg, wo sie immer wieder das Gleiche bestätigt. Die beiden Geschwister sind immer noch außerhalb der Gemeinde, auch wenn sie nach wie vor Kontakt haben, aber das war einfach so ein Punkt, der sie hinaustrieb und ich bedauere das sehr. Ich wünsche mir, dass das eine Ausnahme ist und dass das nicht häufiger passiert. Steigen wir ein in das Thema. Grundsätzlich können wir sagen, wenn wir ihre Schriften lesen, finden wir, dass sie von Anfang bis zum Ende keine Unterschiede macht, was die göttliche Majestät der drei Personen angeht. Auch da, wo sie keine deutlichen Aussagen macht, bezüglich beispielsweise der Persönlichkeit des Heiligen Geistes, macht sie doch keine Unterschiede, wenn es um Kraft und Wirken und Majestät des Heiligen Geistes oder Gott Vaters und des Sohnes geht. Darüber hinaus finden wir, dass sie die Personalpronomen für Gott Vater, den Sohn und auch den Heiligen Geist groß schreibt. In der Regel immer, mit wenigen Ausnahmen. was sicherlich auch dem geschuldet ist, dass sie generell, sie hatte nur 3 Jahre Schulbildung, viele Fehler in ihren Schriften hat. Deshalb hatte sie auch Sekretäre, die nachschauen, was die Orthographie angeht, was die Grammatik angeht und überhaupt die Formulierungen. Und nachdem das gebessert wurde, wurde es ihr vorgelegt und sie hat es abgezeichnet, um zu sagen, so soll es dann auch entsprechend gedruckt werden. Da brauchte sie Assistenz, da brauchte sie Hilfe und vermutlich haben wir das auch dem zu schulden, dass in manchen Ausnahmen nicht groß geschrieben ist. Aber ihr werdet sehen, ich habe es hier im Deutschen, der deutschen Übersetzung, auch beibehalten. Ich habe mir die englischen Originale vorgenommen und so exakt wie möglich selbst übersetzt und dort die Personalpronomen entsprechend auch immer groß geschrieben, dass ihr seht, auch beim Heiligen Geist, bei Jesus Christus, Großschreibung, um hier die Majestät göttlich hervorzuheben. Dazu haben wir noch im Englischen, der Heilige Geist wäre eigentlich Neutrum. Das heißt, es würde mit it, das Personalpronomen, wiedergegeben werden. In sehr vielen Fällen sagt sie he, um die Persönlichkeit auszudrücken. Er, der Heilige Geist. Wir im Deutschen machen das eh, weil der Heilige Geist bei uns maskulin, Geist ist maskulin, der Geist. Sowieso da ist, im Englischen nicht, ist also auch da etwas, das auffällt. Ja? So viel schon mal vorweg, grundsätzlich zu ihren Schriften. Und auch noch ein Statement, ich habe es jetzt jeden Vortrag so gemacht, ich möchte es auch jetzt so halten, einen Satz vorweg. Sie sagt in einem Gespräch 1888, also gerade in dem Jahr, wo die Persönlichkeit Jesu Christi immer mehr in den Mittelpunkt rückte, wir dürfen Gott oder seine Wahrheit nicht durch unser endliches Verständnis oder unsere vorgefassten Meinungen bemessen. Denkt auch an die, die wir gestern hatten, da sagt sie sehr deutlich, seien wir vorsichtig mit dem, was wir darüber aussagen. Und wenn wir uns nachher unterhalten werden über die Krise mit John Kellogg, wo er versucht, die Person, die göttliche Person oder die Personen näher zu beschreiben, sagt sie auch, das ist nicht in Ordnung und bringt auch manche Vergleiche an, die wir uns noch ansehen werden, die nicht in Ordnung waren. Wir beschäftigen uns jetzt zunächst mit der Göttlichkeit Jesu. Göttlichkeit Gott des Vaters habe ich hier außen vor gelassen, weil ich das als selbstverständlich voraussetze. Das ist eigentlich nie Thema. Wir schauen uns also an, was sagt sie über die Göttlichkeit Jesu Christi und wir werden chronologisch vorgehen. Die ältesten Aussagen, also die frühesten zuerst und kommen dann immer weiter bis in die späteren Jahre gegen Ende ihres Lebens. Und das Gleiche machen wir dann in dem nächsten Teil, also ich meine in diesem Vortrag noch, aber im zweiten Abschnitt, bezüglich der Göttlichkeit und der Person des Heiligen Geistes. Da auch wiederum chronologisch, bis wir dann zum letzten Abschnitt kommen, nämlich wo sie alle 3 Personen erwähnt und deutlich sagt, es sind 3 eigenständige Personen. Da gibt es einige Statements, wo sie ganz deutlich ist. Und da habe ich auch die Originaldokumente eingescannt, in Farbe, hochauflösend, zum direkten Vergleich hier oben. Beginnen wir im Jahre 1869. Da sind wir 19 Jahre vor Minneapolis, bevor das also in den Mittelpunkt gerückt ist, die Lehre von der Rechtfertigung durch Glauben. Und man sich dann fragte ja, wer ist es denn, der da am Kreuz gestorben ist? Da sagte sie schon, dieser Erlöser war der Glanz der Herrlichkeit seines Vaters und das genaue Ebenbild seiner Person. Das haben wir ja auch in Kolosser 1,15, dieser Wortlaut. Er besaß göttliche Majestät, Perfektion und Vortrefflichkeit. Er war gleich Gott. 1869 bereits, nicht erst in den 90er Jahren. Erinnert euch, die da waren, am Freitag sagte ich, dass ihre Statements hauptsächlich in den 90er Jahren kommen, weil es dann Thema wurde. Wir haben aber eben schon einzelne Aussagen, deutliche Aussagen vorher. Das hier ist die früheste. Er war gleich Gott. 2T bedeutet Testimonies for the Church, Band 2, Seite 200. Ein Jahr später, 1870, schreibt sie in Spirit of Prophecy, Band 1 und damit dem Vorläufer von Patriarchen und Propheten, was wir uns gleich noch anschauen werden, was sie dort dann nochmal verändert oder klargestellt hat. Da schreibt sie etwas, wo wir die Frage stellen können, die Frage aufkommt, war Jesus nicht schon immer gleich dem Vater? War er irgendwann im Laufe der Ewigkeit, aber eben nicht ganz ewig, dann eingesetzt worden? Damit wären wir wieder beim Semi-Arianismus. Und da schreibt sie 1870 etwas, das in diese Richtung verstanden werden könnte. Folgendes. Ein besonderes Licht strahlte in Satans Angesicht. Es schien um ihn heller und schöner als um die anderen Engel. Dennoch hatte Jesus, der geliebte Sohn Gottes, die höchste Stellung über das Engelheer. Er war eins mit dem Vater, bevor die Engel geschaffen wurden. Satan war eifersüchtig auf Christus und nahm Stück für Stück Befugnis in Anspruch, die alleine Christus zustanden. Der große Schöpfer versammelte das himmlische Heer, um in Gegenwart aller Engel besondere Ehre auf Christus zu legen. Der Vater gab dann bekannt, dass von ihm selbst bestimmt wurde, dass Christus, sein Sohn, ihm gleich sein soll, sodass, wo immer die Gegenwart seines Sohnes wäre, wäre es die Gegenwart des Vaters. Sein Sohn würde seinen Willen und seine Absichten ausführen, aber er würde nichts von sich alleine aus tun. Jetzt habe ich gerade keinen Laserpointer da, aber ihr seht hier vielleicht in der vorletzten Zeile hier unten rechts, aber er groß geschrieben. Er würde nichts von sich alleine aus tun, während sonst die Personalpronomen sich auf Gott den Vater beziehen, geht es hier um den Sohn, der ebenso auch groß geschrieben wird. Ihr werdet das immer wieder sehen in den Statements, hier nur mal als ein Beispiel. Hier könnte man es also so verstehen, als wäre irgendwann ein Zeitpunkt da gewesen, wo Gott der Vater Jesus Christus einsetzt. Wir hatten ja aus dem Psalm noch so etwas gehabt, Psalm 2 beispielsweise, wo wir dann festgestellt haben, als Sohn, der Erstgeborene, der Thronerbe, der einen Anspruch auf das Reich hat, wird er eingesetzt mit seiner Auferstehung, weil hier jetzt der Heilsplan auf Golgatha erfüllt wurde, mit seiner Auferstehung schließlich abgeschlossen wurde. Das hier scheint etwas zu sein, das nochmal vorher war. Jetzt haben wir genau diesen gleichen Zusammenhang, den gleichen Abschnitt eigentlich, später noch einmal anders formuliert in Patriarchen und Propheten. Das ist ja aus Spirit of Prophecy heraus entstanden. Und da heißt es, Seite 37 und 38, Satan wurde vom himmlischen Herr geliebt und geehrt. Die Engel freuten sich, seine Anweisungen auszuführen, und er war bekleidet mit mehr Weisheit und Herrlichkeit als sie. Vielen Dank, wenn ich es nochmal brauche. Sehr aufmerksam, Dankeschön. Dennoch war der Sohn Gottes höher gestellt als er, als eins mit dem Vater in Macht und Autorität. Es gab keine Veränderung in der Position oder Autorität Christi. Da merken wir, diese 20 Jahre von 1870 bis 90 scheint diese Frage auch aufgekommen zu sein. Bei solchen, die vielleicht auch ihr persönlich begegneten und dann fragten, ist das so zu verstehen? Oder wie muss man es verstehen? Und als das hier dann fertig bearbeitet und später auch herausgegeben wurde, hier 1890, ist es dann auf einmal mit diesem Satz klargestellt worden. Es gab keine Veränderung in der Position oder Autorität Christi. Luzifers Eifersucht und Unterstellungen und seine Ansprüche, Christus gleich zu sein, machten eine Aussage zur wahren Stellung des Sohnes Gottes nötig. Aber diese war dieselbe von Anbeginn an. Haben wir also klar und deutliche Aussage. Kommen wir ins Jahr 1887 und damit nähern wir uns dann schon auch Minneapolis. Ein Jahr davor, sagt sie, er, Jesus, erlebte Armut unter denjenigen, die er retten wollte. Kaum eine Stimme nannte ihn gesegnet, kaum eine Hand streckte sich ihm freundschaftlich entgegen und kaum ein Dach bot ihm Schutz. Seht unter dieser Verachtung, wen sehen wir da? Göttlichkeit, den ewigen Sohn Gottes, gerecht und mächtig, genauso unendlich, ausgestattet mit jeglichen Kräften, und er wurde für einen Menschen gehalten. 1887, ewig, unendlich, jegliche Kräfte des Vaters. Er, Jesus, hat freiwillig die menschliche Natur angenommen. Die Frage kam ja gestern auch auf, wir haben über Philipper 2 geredet. Jesus macht das freiwillig, er gibt sich freiwillig als Opfer. Er selbst tat es auf seine eigene Entscheidung hin. Er kleidete seine Göttlichkeit mit Menschlichkeit. Er blieb die ganze Zeit Gott, aber er erschien nicht als Gott. Er verhüllte die Erscheinung der Göttlichkeit. Er war Gott. Doch die Herrlichkeit der Gestalt Gottes gab er für eine Weile auf. Als Glied der menschlichen Familie war er sterblich, aber als Gott war er eine Quelle des Lebens für die Welt. Er hätte in seiner göttlichen Person dem Fortschreiten des Todes auf ewig widerstehen und sich wehren können, unter seine Herrschaft zu kommen. Freiwillig tut er das nicht, sondern gibt sich dem Tode preis. 1888. Ehe das Böse Eingang fand, waltete Friede und Freude im ganzen Weltall. Christus, das Wort, der eingeborene Sohn Gottes, war eins mit dem ewigen Vater, eins in Natur, eins in seinem Wesen und eins in seinem Vorhaben, das einzige Wesen im ganzen Weltall, das mit allen Ratschlüssen und Absichten Gottes vertraut war. Durch Christus wirkte der Vater bei der Erschaffung aller himmlischen Wesen und der ganze Himmel gelobte Christus und dem Vater Treue und Gehorsam. Und so an anderer Stelle, auch im großen Kampf, ja, Great Controversy haben wir hier, der 1888 herauskam. Doch der Sohn Gottes war der anerkannte Herrscher des Himmels, eins mit dem Vater, in Macht und Autorität. 93 und 95, folgendes. Jesus sagte, ich und der Vater sind eins. Die Worte Christi waren voll tiefer Bedeutung, als er den Anspruch erhob, dass er und der Vater von einer Substanz sein und die gleichen Eigenschaften besitzen. Aus Signs of the Times haben wir das und das nächste Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Wir glauben an Christus Wir glauben an die Göttlichkeit Christi und an seine Präexistenz. Vielleicht erinnert ihr euch, dass ich am Freitag vorstelle, dass 1913 das erste klare Statement gegeben wurde, damals von Wilcox, veröffentlicht im Review and Herald, und schließlich 1931 eines, das bis 1980 immer wieder veröffentlicht wurde im Jahrbuch der Adventisten. Eigentlich haben wir hier schon so ein Statement, auch genauso eingeleitet. Wir glauben, ja, wir Adventisten glauben an Christus, wir glauben an die Göttlichkeit Christi und an seine Präexistenz. Da war sie schon sehr deutlich. Sie spricht noch nicht von der Dreieinigkeit, aber sie spricht zumindest schon mal deutlich über die Ewigkeit, die Präexistenz Jesu Christi. 1897, das ist ein Manuskript, Handel 1 aus dem Jahre 1897, er war gleich Gott, unendlich und allmächtig. Er stand über allen Grenzen der Endlichkeit. Er war selbst das Gesetz im Charakter. Von den höchsten Engeln konnte nicht gesagt werden, dass sie nie ein Joch getragen hätten. Die Engel tragen alle das Joch der Abhängigkeit. Sie sind zu Boten dessen bestimmt, der der Befehlshaber des ganzen Himmels ist. Keiner der Engel konnte ein Stellvertreter und Bürger der Menschheit werden, denn ihr Leben gehört Gott. Sie könnten es nicht ablegen. Sie können da nicht frei drüber verfügen. Die Existenz der menschlichen Familie war allein von Christus abhängig. Er ist der ewige, in sich selbst existierende Sohn, auf den kein Joch gelegt war. Als Gott fragte, da sind wir dann wieder bei Jesaja 6, den Text hatten wir gestern, hier bin ich, sende mich. Entschuldigung, ich bin verrutscht in der Zeile. Als Gott fragte, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da konnte nur Christus alleine antworten, hier bin ich, sende mich. Er allein hatte einen Bund geschlossen, schon vor der Grundlegung der Welt, Bürger des Menschen zu werden. Er konnte sagen, was auch der höchste Engel nicht sagen konnte, nämlich, ich habe Macht über mein eigenes Leben. Ich habe Macht, es niederzulegen und habe Macht, es wieder aufzunehmen. Seht ihr das hier oben wieder? Wo haben wir es? Ich habe Macht über mein eigenes, hier eben wieder groß geschrieben. Wie immer, wenn er dann hier über sich selbst spricht, wenn Ellen White von ihm schreibt. Ich habe Macht, mein eigenes Leben, über mein eigenes Leben. Von Ewigkeit her bestand eine vollständige Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn. Sie waren zwei, jedoch etwas weniger als identisch. Zwei in Individualität oder Persönlichkeit, doch eins in Geist, Herz und Charakter. Während sie, Gott Vater und Jesus Christus, eins in ihren Absichten sind und eins im Denken, sind sie doch zwei in ihrer Persönlichkeit. Das hat sie 10 Jahre später gesagt. Ich habe es hiermit eingefügt, weil das einfach nochmal diesen Punkt, diesen Aspekt hervorhebt. Inwiefern sind sie eins? Inwiefern sind sie zwei? Weil diese Frage immer wieder aufkam und die doch schwer zu erklären ist. Eins in ihren Absichten, eins im Denken, aber zwei in ihrer Persönlichkeit. 1898. Das Leben Jesu. Die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes strahlte in dem Angesicht Jesu Christi. 2. Korinther 4, 6. Von Ewigkeit an war der Herr Jesus eins mit dem Vater. Er war das Ebenbild Gottes. 2. Korinther 4, 4. Das Ebenbild seiner Größe und Majestät, der Abglanz seiner Herrlichkeit. Hebräer 1, 3. Er kam auf die Erde, um diese Herrlichkeit zu bezeugen, in diese sündendunkle Welt, um das Licht der Liebe Gottes zu offenbaren, um Gott mit uns zu sein. Deshalb auch wurde von ihm geweissagt, sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Matthäus 1, 23. Durch sein Leben mitten unter uns sollte Jesus das Wesen Gottes den Menschen und den Engeln kundtun. Er war das Wort Gottes, durch ihn wurden Gottes Gedanken vernehmbar gemacht. Und hier sagt sie am meisten über ihn. Passt ja auch dahin. Das Leben Jesu, da kommen jetzt noch einige Aussagen, die dann immer deutlicher werden bezüglich seiner Ewigkeit, Präexistenz, Selbstexistenz in sich selbst, das Leben habend. Am Anfang offenbarte sich Gott in einem jeden Schöpfungswerk. Christus war es, der die Himmel ausbreitete und auch den Grund der Erde legte. Seine Hand wies den Welten im Universum ihren Platz an und formte die Blumen auf dem Felde. Von ihm heißt es, der du die Berge festsetztest in deiner Kraft. Psalm 65, 7. Sein ist das Meer und er hat es gemacht. Psalm 95, 5. Er war es, der die Erde, kein Druckfehler mit dem der auch hier, deshalb wieder groß, weil sie es so schreibt. Er war es, der die Erde mit Schönheit und die Lüfte mit Gesang erfüllte. Und auf jedes seiner Schöpfungswerke auf Erden, in den Lüften und am Himmel, schrieb er die Botschaft von der Liebe des Vaters. Wir sehen Gott in Jesus Christus. Ganz am Anfang dieses Buches macht sie klar, von wem wir jetzt dann diese über 700 Seiten lesen werden. Durch sein Menschsein kam Christus der Menschheit nahe. Durch seine Göttlichkeit blieb er mit dem Throne Gottes verbunden. Als Menschensohn gab er uns ein Beispiel des Gehorsams. Als Sohn Gottes schenkte er uns die Kraft zu gehorchen. Christus war es gewesen, der aus dem Busch auf dem Berge Horeb zu Mose gesprochen hatte. Ich bin der, ich bin. Ihr seht, hiermit bestätigt sie auch das, was ich euch gestern zeigte aus Johannes 8. Ehe Abraham war, bin ich. Und diese verschiedenen Texte, die wir hatten. So auch hier, wo zu Mose gesprochen wird. So sollst du den Kindern Israel sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Als er nun in menschlicher Gestalt zu uns kam, erklärte er sich als der, ich bin. Das Kind in Bethlehem, der bescheidene, demütige Heiland, ist Gott, offenbart im Fleisch. Fällt euch auf, wie oft sie davon spricht, und wir sind hier noch am Anfang. Jesus ist Gott, ganz deutlich, expresses Verbes, wie wir es gestern auch hatten mit neutestamentlichen Texten bezüglich Jesu. Monogenes Theos beispielsweise, der einzig geborene Gott, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns offenbart, Johannes 1, 18. Zu uns sagt er, ich bin der gute Hirte. Ich bin das lebendige Brot. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin, das ist die Beteuerung jeder Verheißung. Ich bin, habt deshalb keine Furcht. Gott mit uns, das sichert uns Befreiung von der Sünde zu und die Kraft, dem Gesetz Gottes zu gehorchen. Gott mit uns ist wieder dieser Name, der prophetisch vorausgesagt wird für Jesus, Immanuel. Gott mit uns. Das ist er, im Fleisch. Als Menschensohn heißt er Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Der Ich Bin ist der Mittler zwischen Gott und Mensch und legt seine Hände auf beide. Er, der da ist, heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern abgesondert, schämt sich nicht, uns Brüder zu heißen. Durch Christus wird die Familie auf Erden mit der des Himmels verbunden. Der in die Herrlichkeit aufgenommene Christus ist unser Bruder. Der Himmel ist eingeschlossen in die menschliche Natur und menschliches Wesen seinerseits entfaltet sich im Herzen dessen, der die unendliche Liebe ist. Auch das ein Charakteristikum Gottes. Gott ist die Liebe, heißt es. Hier heißt es, Jesus Christus ist die Liebe. Und er tut uns gleichzeitig damit die Liebe des Vaters kund. Zu Johannes 8. Christus bezeichnete sich selbst als den Selbstexistenten. Desire of Ages, Seite 470. Bezüglich Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt sie, in Christus ist Leben, ursprünglich, nicht verliehen, nicht abgeleitet. Obwohl Jesus sich demütigte, Mensch zu werden, war die Gottheit noch immer sein Eigen. Er war Gott in menschlichem Fleisch. Da wurde gestern ja die Frage gestellt von einer Schwester, die jetzt heute nicht mehr da ist, als was ist Jesus dann gestorben? Als Gott, als Mensch, als was hat er hier gelebt? Kann er unser Vorbild sein, wenn er auch Gott gewesen ist? Hier wird die Frage in etwa beantwortet, indem uns gesagt wird, beides zugleich. Er war weder das eine allein noch das andere allein, als er Mensch auf dieser Erde war. Beides vollkommen vereint in seiner Natur. Ganz Mensch und gleichzeitig ganz Gott. Nur er, der eins mit Gott ist, konnte sagen, ich habe Macht, mein Leben zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. In seiner Gottheit besaß Christus die Macht, die Fesseln des Todes zu brechen. Seiner eigenen Gottheit. Und so kommt sie jetzt auch auf Thomas zu sprechen. Den Text hatten wir gestern auch. Thomas warf sich Jesus zu Füßen und rief, mein Herr und mein Gott. Jesus nahm sein Bekenntnis an, ist ihr Nachsatz dazu. Ich hatte gestern gesagt, wenn man diesen Text Zeugen Jehovas vorlegt, sagen sie gerne, Thomas ist vor Überraschung, Dankbarkeit vor Gott, dem Vater niedergefallen und betet ihn in dem Moment an. Während er doch Jesus die Hände in die Wundmale legt und dann ihn erkennt und dann ausruft, mein Herr. Und mein Gott. Sie haben ihn immer schon Herr genannt. Jetzt haben wir nur noch mal mein Gott mit dabei. Hier bestätigt sie das auch, diese Auslegung. Petrus hatte Jesus als Menschen geliebt, als vom Himmel gesandten Lehrer. Nun aber liebte er ihn als Gott. Genauso wie Thomas. Nach der Auferstehung wird ihnen klar, wer Jesus eigentlich ist. Vorher war er der Rabbi, dieser wunderbare Lehrer, der Gesalbte, der so viele Wunder tut. Aber nach der Auferstehung war ihnen klar, er ist mehr als nur Mensch. Jesu Angesicht war wie das Gesicht Gottes und als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Jesus hier vor der Himmelfahrt. wo er in seiner Herrlichkeit erstrahlt und sie ihn jetzt eben auch wieder erkennen als den Gott, der er ist. Und sie beten ihn an, ohne gerügt zu werden dafür. Obwohl Christus sich selbst erniedrigte, um Mensch zu werden, war die Gottheit noch immer sein Eigen. Seine Göttlichkeit konnte nicht verloren gehen, während er treu und wahrhaftig loyal blieb. Ich habe euch die englischen Begriffe dazugegeben, weil es schwer ist, da jetzt ganz genau im Deutschen so zu übersetzen, dass man merkt, hier ist nochmal ja, zwei Begriffe verwendet. Einmal Godhead, einmal Deity. Gottheit, Göttlichkeit entspricht dem nicht. Deity und Godhead ist eigentlich im Deutschen beides die Gottheit. Christus ist der präexistente, selbstexistierende Sohn Gottes. Wenn er über seine Präexistenz spricht, führt Christus das Denken zurück durch zeitlose Zeitalter. Er versichert uns, dass es nie eine Zeit gab, in der er nicht in enger Gemeinschaft mit dem ewigen Gott war. Er, auf dessen Stimme die Juden damals hörten, war mit Gott als einer, der mit ihm angefangen hat. Nach dem ersten Teil hätte man noch sagen können, naja, solange Jesus existierte, war er natürlich eins mit dem Vater. Um auch das wieder klarzustellen, und das schätze ich so in ihren Schriften, sie geben einfach Klarheit, sagt sie im letzten Satz, er hat mit ihm angefangen. Jahre 1900 befinden wir uns da. Und ihr werdet jetzt merken, dass die Statements noch konkreter werden. Am Freitag sagte ich, dass manche Forscher sagen, eigentlich sogar dogmatisch, dass sie sehr dogmatisch, konkret, deutlich formuliert und eigentlich keine abweichenden Schlüsse zulässt. Das werden wir jetzt mehr und mehr merken, weil wir jetzt die Zeit betreten, in der diese Krise um John Kellogg begann. Und Kernpunkt dieser Krise ist gewesen, dass Gott nicht wirklich persönlich greifbar ist. Also wird sie jetzt umso konkreter deutlich zu machen, wer Gott ist, wer Jesus Christus ist und wer der Heilige Geist ist. Deshalb haben wir jetzt nicht in 1890ern, sondern 1900er, im ersten Jahrzehnt, die konkretesten, dogmatischsten Aussagen von ihr, speziell auch wenn es dann um die Dreieinigkeit geht, wo sie von drei göttlichen Personen, das himmlische Trio, drei göttliche Mächte im Himmel und so weiter spricht. Das kommt jetzt in dieser Zeit. Wurde die menschliche Natur des Sohnes der Maria geändert in die göttliche Natur des Sohnes Gottes? Nein. Die beiden Naturen wurden geheimnisvoll miteinander vermischt in einer Person. Auch da kam gestern eine Frage, wird das so auch bleiben? Hier haben wir die Antwort jetzt auch von Ellen White. Ja, das wird so bleiben. Dem Menschen Christus Jesus. In ihm war die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Als Christus gekreuzigt wurde, war es seine menschliche Natur, die starb. Die Göttlichkeit sank nicht nieder und starb. Das wäre unmöglich gewesen, weil Gott unsterblich ist. Fragt mich nicht, wie das funktioniert. Das dürfen wir ihn dann fragen. Aber die Frage auch am Anfang, das Ende der Tod ist genauso für uns unerklärbar wie der Anfang. Wie kann Gott Mensch werden? Und da sagt sie auch ganz deutlich, it is a mystery, es ist ein Geheimnis, wie das funktionieren kann. Müssen wir warten, bis wir ihm die Frage stellen können. Der Herr Jesus Christus ist der einzig geborene Sohn des Vaters. Er ist wahrhaft Gott in Unendlichkeit, nicht aber in Persönlichkeit. Er merkt immer deutlicher, unendlich. 1906. Gottes Wort spricht zwar davon, dass Christus hier auf Erden ein Mensch war, es spricht aber auch sehr deutlich von seiner Präexistenz. Das Wort war ein göttliches Wesen. Der ewige Sohn Gottes, auf Ängste verbunden und eins mit seinem Vater. Von Ewigkeit an war er der Mittler des Bundes, der eine, durch den alle Völker auf Erden, Juden wie Nichtjuden, gesegnet werden sollten, wenn sie ihn annehmen. Das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannes 1,1. Ehe Menschen und Engel erschaffen wurden, war das Wort bei Gott und es war Gott. Die Welt wurde durch das Wort erschaffen und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Johannes 1,3. Wenn Christus alle Dinge erschaffen hat, dann hat er auch vor allen Dingen existiert. Kolosser 1,17 hatten wir gestern auch gehabt. Was die Bibel zu diesem Thema sagt, ist so eindeutig, dass niemand im Zweifel gelassen zu werden braucht. Christus war Gott im wesentlichen und allerhöchsten Sinne. Er war von Ewigkeit her bei Gott. Gott über alles, verherrlicht für immer und ewig. Ihr merkt es immer deutlicher und noch mehr gesagt dazu, weil es um John Kellogg, der 1906 dann ausgetreten ist oder ausgetreten werden musste, musste ihn rausschicken aus der Gemeinde, weil es jetzt einfach wirklich ganz klar gemacht werden musste, was wir glauben, wenn wir von Gott sprechen. So deutlich wird es jetzt auch hier. Der Herr Jesus Christus, Der Sohn Gottes existierte von Ewigkeit her als eigene Persönlichkeit und war doch eins mit dem Vater. Er war die unvergleichliche Herrlichkeit des Himmels. Er war der Herr der himmlischen Wesen. Die Engel verehrten ihn und beteten ihn an. Das war sein Recht. Er beraubte damit nicht etwa Gott. Von sich sagte er, der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her. Ihr wisst, wo das steht? Wir hatten es gestern, ja? Sprüche 8. Von Anbeginn her, ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens, als er die Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe, Sprüche 8, 22 bis 27. Es ist eine herrliche, erleuchtende Wahrheit, dass Christus eins mit dem Vater war, ehe die Welt gegründet wurde. Bedenkt, vorher sagte sie von Ewigkeit an, also nicht kurz vor der Schöpfung, Jesus geboren, jetzt darf er dann mal als Werkmeister fungieren. Von Ewigkeit her war er schon da und damit selbstverständlich auch vor Grundlegung der Welt, die er ja geschaffen hat. 1909, jetzt nähern wir uns dem Ende ihres Lebens. In ihr, der Bibel, können wir lernen, was unsere Erlösung den gekostet hat, wiederum kein Druckfehler, den groß gekostet hat, der von Anbeginn an gleich dem Vater war. Damit haben wir alle Statements, die es gibt von ihr. Es gibt noch welche, die nicht ganz so deutlich sind, aber die wirklich klaren Aussagen sind all die, die wir hier haben. Also sehr, sehr viele. Von 1869 bis 1909, über 40 Jahre hinweg. Unwidersprochen. Damit meine ich, sie widerspricht sich da nicht selbst. Es gibt keine Aussagen, wo sie das Gegenteil behaupten würde und vielleicht später darauf käme, dass es ein Irrtum war. Sie wird nur immer deutlicher, immer dogmatischer, immer klarer in ihren Formulierungen. Das Gleiche erkennen wir beim Heiligen Geist. Da wurde es auch nötig, deutliche Worte zu sprechen, es klar zu machen. Und das sind die, wie ich finde, faszinierendsten Aussagen, weil wir hier jetzt endlich wirklich dann auch Klarheit gewinnen. Göttlichkeit und Persönlichkeit des Heiligen Geistes. 1891, das erste Statement, wo sie deutlich wird, zunächst einmal, was das Geheimnis angeht. Denn hier merken wir jetzt schon, es wird mehr und mehr Thema und gerade der Heilige Geist war das Schwierigste von den drei Personen. Das schwierigste Thema. Die Natur des Heiligen Geistes ist ein Geheimnis, das nicht deutlich offenbart wurde und du wirst nie imstande sein, es anderen zu erklären, weil der Herr es dir nicht offenbart hat. Es gibt viele Geheimnisse, die ich nicht zu verstehen oder anderen zu erklären versuche. Sie sind zu hoch für mich und zu hoch für dich. In manchen dieser Punkte ist Schweigen Gold. Silence is eloquence, sagt sie da, Beredsamkeit. An anderer Stelle. Das bedeutet, wenn wir uns hier Fragen stellen, müssen wir auch immer wieder einfach anerkennen, dass es nicht möglich ist, Antworten darauf zu finden. Das haben wir gestern ja auch schon festgestellt. Das möchte ich hier wieder vorwegschicken. 1893 sagt sie, der Heilige Geist ist der Tröster in Christi Namen. Er personifiziert Christus, ist aber eine eigenständige Persönlichkeit. Das englische Original lautet a distinct personality. Und ich habe euch hier den Scan mit dazugegeben und auch noch rot unterstrichen. Alles Original, bis auf die rote Unterstreichung, die habe ich zugefügt, damit man sieht, wo es steht. Kann man recht gut erkennen, oder? Hier, Holy Spirit. Dann der weitere Satz, den wir hier oben auch übersetzt haben. A distinct personality haben wir hier. In ihrer Handschrift, wie in all ihren anderen Dokumenten, das ist die gleiche Handschrift. Es ist ihr Original. 1896, eine weitere Aussage. Das Böse hat sich über Jahrhunderte vermehrt und es kann nur durch die mächtige Kraft des Heiligen Geistes, der dritten Person der Gottheit, im Zaum gehalten und ihm widerstanden werden. Er, redet es immer noch vom Heiligen Geist, würde nicht mit veränderter Stärke, sondern in der Fülle göttlicher Macht kommen. Und hier haben wir jetzt das Originaldokument, das aber getippt wurde, in dem Fall nicht handschriftlich war. Ihr habt es wieder, the third person of the Godhead. Darum geht es, die dritte Person der Gottheit. Ich habe darauf geachtet, sehr korrekt zu übersetzen hier, ganz genau, auch wenn es vielleicht holprig klingt im Deutschen. Der Prinz der bösen Mächte kann nur im Zaum gehalten werden durch die Macht Gottes in der dritten Person der Gottheit, dem Heiligen Geist. Wir müssen uns bewusst machen, dass der Heilige Geist, der ebenso sehr eine Person ist, wie Gott eine Person ist, über dieses Gelände läuft, unsichtbar für menschliche Augen. Das ist vielleicht die bemerkenswerteste Aussage, wo auch am ehesten Leute Probleme mit hatten und aufmerkten, was schreibt sie da, weil der Heilige Geist läuft. Und man sich dann wirklich eine Gestalt vorstellt, eine Person, wie immer herrlich sie aussieht, aber die laufen kann anscheinend. Und hier gegenwärtig ist auf dem Gelände in Avondale. Das waren Gespräche mit Studenten in Avondale gewesen, wo sie dieses Statement dann auch vor diesen Studenten gibt, 1899. Wir müssen uns bewusst machen, dass der Heilige Geist, der ebenso sehr eine Person ist, wie Gott eine Person ist, über dieses Gelände läuft, unsichtbar für menschliche Augen. Von einer Kraft kann man das nicht behaupten. 1906. Der Heilige Geist ist eine Person, denn er gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist hat eine Persönlichkeit, sonst könnte er nicht Zeugnis geben unserem Geist und mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er muss auch eine göttliche Person sein, sonst könnte er nicht die Geheimnisse erkunden, die im Denken Gottes verborgen liegen. Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist, als allein der Geist des Menschen, der in ihm ist, so weiß auch niemand, was in Gott ist, als allein der Geist Gottes. 1. Korinther 2, 11. Auch hier, ich habe die Originale, wenn ihr die möchtet, die ganzen Seiten sogar gescannt. Es gibt eine gute Ausarbeitung vom White Estate dazu. Hier habe ich es, damit es mit drauf passt, geschnitten. Nur diesen Satz. The Holy Spirit is a person, haben wir hier auch ganz deutlich widerstehen, wiederum in ihrer Handschrift. Und es kommt gleich noch ein Dokument sogar mit ihrer Unterschrift. Und wo sie noch drauf schreibt, weil es dann auch abgetippt wurde später, ich habe dieses Dokument gelesen und bin mit allen Aussagen hierin einverstanden. Ellen G. White. Also deutlicher belegen kann man es dann einfach nicht mehr. Ah, da haben wir es sogar. Das ist das, was ich gerade eben meinte. Dieses Dokument hier oben und am Ende des Dokumentes haben wir dieses Statement, oben an der Kopfzeile haben wir dieses Statement, I read this carefully and accepted. Ich habe es aufmerksam, ich habe es gründlich gelesen und akzeptiere es. Das ist ganz am Anfang der ersten Seite oben hingeschrieben, Ellen White. Und da haben wir jetzt diese Aussage, was wir eben auch gelesen haben. The Holy Spirit is a person. The Holy Spirit has a personality. He must also be a divine person. Dreimal in diesen beiden Abschnitten deutlich gesagt. Mit dem Statement, ich habe das gründlich, ich habe es vorsichtig, ich habe es aufmerksam gelesen und akzeptiere es. Ellen White. Und damit kommen wir jetzt zu den Aussagen, die noch weiterhin den Heiligen Geist auch betreffen, aber jetzt alle drei göttlichen Personen gemeinsam. Vater, Sohn und Heiliger Geist. 1900. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, unendliche und allwissende Mächte, nehmen jene an, die wahrhaft in eine Bundesbeziehung mit Gott eintreten. Drei eigenständige Mächte. Im Englischen haben wir hier three distinct agencies. Das ist schwer zu übersetzen. Am ehesten, denke ich, kommt da Mächte ran. Arbeiten gemeinsam zugunsten menschlicher Wesen. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Auch hier seht ihr das Original und hier auch mit ihrer Originalunterschrift. Three distinct agencies und am Ende des Dokuments Ellen G. White. Und damit auch noch einmal bestätigt von ihr. Das ist genau das, was sie geschrieben hat. Das Werk liegt ausgebreitet vor jeder Seele, die ihren Glauben an Jesus Christus durch die Taufe bekundet hat und das Versprechen der drei Personen erhielt, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deshalb werden wir getauft in den Namen dieser drei Personen. Matthäus 28 haben wir uns ja gestern auch angesehen, darum geht es hier, drei Personen. Und von denen bekommen wir in der Taufe das Versprechen, dass sie für uns zugunsten unserer Seele wirken. Auch hier erkennt er wieder das Original. Three persons, the Father, the Son and the Holy Spirit. Ja, hier, the three persons. Auch noch einmal, einmal in gedruckter Version, Schreibmaschinen, einmal handschriftlich. 1901, 1905, ihr merkt wieder, dass die Zeit, wo wirklich alles so sehr, sehr stark auf einmal konzentriert vorhanden ist an Statements, wegen dieser Kellogg-Krise gewiss, die ewigen himmlischen Würdenträger, Gott und Christus und der Heilige Geist, rüsteten sie, die Jünger, mit mehr als nur irdischer Kraft aus. Gott, Christus, Heiliger Geist, ewige himmlische Würdenträger. Wir müssen zusammenarbeiten mit den drei höchsten Mächten im Himmel, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und diese Mächte werden durch uns wirken, damit wir Mitarbeiter Gottes werden. Drei Mächte im Himmel. Und so geht es hier auch weiter, 1906. Der Vater ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und unsichtbar für das sterbliche Sehvermögen. Der Sohn ist die ganze Fülle der Gottheit offenbart, also sichtbar. Das Wort Gottes beschreibt ihn als das genaue Ebenbild seiner, also Gott Vaters, Person. Darauf werden wir übrigens im nächsten Vortrag nochmal zurückkommen, denn da stellt sie Jesus in einer Vision ganz konkret auch die Frage nach der Person und Gestalt des Vaters. Und da sagt er das mit eigenen Worten noch einmal, was sie hier über ihn mit biblischen Worten schreibt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Hier wird die Persönlichkeit des Vaters gezeigt, der Tröster, den Christus nach seiner Himmelfahrt zu senden versprach. Ist der Geist in der ganzen Fülle der Gottheit. Der Tröster ist der Geist in der ganzen Fülle der Gottheit. Und ihr merkt, genau die gleichen Formulierungen wie hier oben, wo ich es unterstrichen habe. Der Vater die ganze Fülle, der Sohn die ganze Fülle, der Geist die ganze Fülle. Kein Unterschied. Alle drei ganz Gott. Der die Macht der göttlichen Gnade all jenen offenbart, die Christus als persönlichen Erlöser annehmen und an ihn glauben. Es geht weiter, nahtlos, hier. Es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios. Das ist vielleicht die bekannteste Aussage von ihr, the heavenly trio. Drei lebendige Personen des himmlischen Trios, namen dieser drei großen Mächte, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, werden jene, die Christus durch lebendigen Glauben annehmen, getauft. Und diese Mächte werden zusammenarbeiten mit jenen, die in ihren Bemühungen, das neue Leben in Christus zu leben, dem Himmel gehorsam untertan sind. Und auch hier habe ich den Scan dazu, wo wir es im englischen Original wieder haben. Da haben wir there are three living persons of the heavenly trio. Also da gibt es drei lebendige Personen des himmlischen Trios, die drei großen Mächte, three great powers. 1907. Die drei Mächte der Gottheit, der Vater, Sohn und Heiliger Geist, sind ihnen versprochen als Kraft und Wirksamkeit in ihrem neuen Leben in Christus. Das ist eine Aussage von der Konferenz damals in Australien 1907. Die drei Mächte der Gottheit haben ihre Kraft versprochen, um die Absichten auszuführen, die Gott im Sinn hatte, als er der Welt das unaussprechliche Geschenk seines Sohnes gab. Und schließlich in dem Wirken der Apostel, die Acts of the Apostles, auch in dem Jahr 1907, woher kam die Stärke jener, die in der Vergangenheit Verfolgung um Christi willen erlitten haben? Es war Einheit mit Gott, Einheit mit dem Heiligen Geist, Einheit mit Christus. Die drei großen göttlichen Mächte. Nun waren die Aussagen so deutlich gewesen, dass ihr nicht vorwegliest, so deutlich gewesen, gerade die in Desire of Ages, dass einige sich Fragen stellten, ob Ellen White das wirklich geschrieben hat. Sie hatten damals noch die Möglichkeit, das nachzuprüfen, indem sie persönlich besuchten. Heute können wir ihre Dokumente immer noch ansehen, wenn wir nach Washington reisen, oder eben online die Originale einsehen, hochauflösende Scans, die gewiss nicht gefälscht sind, können wir uns ansehen. Aber damals hat sich ein junger Prediger aufgemacht, der war gerade Anfang 30, hat in den USA angefangen zu arbeiten, kam ursprünglich aus Dänemark, und er hat sich gesagt, das möchte ich mir gerne anschauen. Ich gehe hin. Ich rede mit ihr, ob ich die Originale sehen darf. Ich sage ihr ganz offen meine Zweifel an diesen Aussagen über diese drei Personen und vor allem das, die Göttlichkeit Jesu Christi und auch des Heiligen Geistes. Und dann möchte ich sehen, ob sie das handschriftlich wirklich so verfasst hat oder ob ihre Sekretäre da was draus gemacht haben. Aber bedenken wir, in der Zeit gab es noch nicht eine so starke Einheit in der Kirche. Wie sollte es dann sein, dass sie da sagen, machen wir mal, weil die Kirche möchte das jetzt so und so hören, fälschen wir mal die Prophetin. Das macht alles einfach auch keinen Sinn. Jedenfalls macht er sich auf und verbringt dort 3 Monate. Und er sagt, er hat noch nie so viel handschriftliche Dokumente auf einem Haufen gesehen. Es war so viel, dass er sich gar nicht vorstellen könnte, dass ein Mensch in einem Leben so viel schreibt. Ja, in dem Tresor, wie er es bezeichnet, dort, also in dem großen Raum, wo die ganzen Handschriften von ihr auch aufbewahrt wurden, die später dann eben an die Treuhänder ging fürs White Estate. Milan Andreessen ist es gewesen, er besucht sie 1909, also nachdem diese ganzen Aussagen auch gemacht wurden, und berichtet dann darüber später an verschiedenen Quellen, hat mehrmals diese Statements in ähnlicher Art gegeben. Ich habe eins ausgewählt, wer diese Präsentation später runterlädt, wird auch andere Quellen finden in der Fußnote, wo man das von ihm nachlesen kann. Er hat das später auf Veranstaltungen auch nochmal wiederholt. Da sagt er, ich war sicher, dass Schwester White niemals geschrieben hatte, Leben Jesu, in Christus ist ursprüngliches, nicht geliehenes, nicht abgeleitetes Leben. Aber nun sah ich es in ihrer eigenen Handschrift, so wie es veröffentlicht worden war. Genauso war es mit anderen Aussagen. Als ich es überprüfte, stellte ich fest, dass es Schwester Weitz eigene Ausdrücke waren. Wir können zufügen, wir haben es ja gesehen, auch ihre eigene Handschrift, auch ihre Unterschrift, auch ihre eigenen Fehler im Text. Und wir können also festhalten, damit kommen wir jetzt dann auch zum Ende, wir haben als theologische Entwicklung in etwa grob skizziert Folgendes. 1844 bis 88, als das Thema dann eben wichtiger wurde, haben wir Christus und der Vater besitzen beide eine konkrete eigenständige Gestalt und Persönlichkeit. Das war schon klar. Eine wirkliche Gestalt, greifbar, eine wirkliche eigenständige Persönlichkeit. Und dann kam der Heilige Geist mehr auch mit ins Spiel. Auch dort wurde jetzt für Klarheit gesorgt, 1888 bis dann zu ihrem Tode 1915, wo wir sagen können, hier haben wir eine Entwicklung, die speziell gegen diese spiritualistische Auflösung, da ist sogar die Rede davon, da wird alles verbrannt von den Lehren über Gott, wenn man das so spiritualisiert und sagt, es gibt kein wirkliches himmlisches Heiligtum, keinen wirklichen Gerichtsprozess. Und Jesus Christus ist nicht wirklich eine auch körperliche Gestalt, die da wäre, die greifbar wäre. Und der Vater wäre nicht da und der Heilige Geist nicht. Dagegen wendet sie sich. Das hat eben alles mit Kellogg dann auch zu tun. Auslöser, wie schon gesagt, Rechtfertigungslehre 1888 und schließlich dann auch die Kellogg-Krise, die 1897 begann mit ersten Aussagen auf der GK, aber dann richtig intensiv wurde 1903 und 4. Und das wird uns jetzt nach der Pause gleich noch näher beschäftigen. Vorher möchte ich aber noch eines von ihr dazu sagen, weil sie auch darauf angesprochen wurde, dass sie später in ihrer, ja, dass eine Entwicklung feststellbar ist. Und manche sagten, ist es vielleicht ein Widerspruch? Hat sie vielleicht früher Dinge geschrieben, die später nicht mehr gelten? Darauf nimmt sie selbst noch Bezug, bezieht ihr Stellung und sagt, kann ich mit der durch das Studium seines Wortes gewonnenen Erkenntnis, mit der besonderen Kenntnis, die mir über Einzelfälle seines Volkes unter allen Verhältnissen und auf jeder Entwicklungsstufe verliehen worden ist, jetzt noch in der gleichen Unwissenheit, derselben geistigen Unsicherheit und geistlichen Blindheit sein wie am Anfang dieser Erfahrung? Wollen meine Brüder sagen, dass Schwester White ein so schlechter Schüler gewesen ist, dass ihr diesbezügliches Urteil nicht klarer geworden ist als vor ihrem Eintritt in die Schule Christi, in der sie für dieses besondere Werk erzogen und geschult werden sollte? Deshalb werden ihre Aussagen auch immer klarer, weil sie das auch immer klarer verstanden hat, wie es ihr klarer offenbart wurde. Habe ich kein besseres Verständnis von den Pflichten und Gefahren des Volkes Gottes als die, denen diese Dinge niemals gezeigt worden sind? Ich möchte meinen Schöpfer nicht mit dem Eingeständnis entehren, dass alle diese Erkenntnis und alle Entfaltung seiner gewaltigen Macht in meinem Wirken und in meiner Erfahrung nutzlos gewesen und dass dadurch meine Urteilskraft nicht entwickelt oder ich für sein Werk nicht brauchbarer geworden sei. Das gilt für die verschiedensten Bereiche, selbstverständlich auch, was die Dreieinigkeit betrifft. Verwerfen die Menschen das Zeugnis der von Gott eingegebenen Heiligen Schrift über die Gottheit Christi, so wird man darüber vergebens mit ihnen sprechen. Denn kein noch so zwingender Beweis wird sie überzeugen können. Wir merken hier, deshalb habe ich es noch mit reingegeben, fast schon eine Art Resignation. Sie ist deutlich geworden in ihren Aussagen und trotzdem, die harten Kritiker konnten nicht überzeugt werden. Allen voran auch John Kellogg. Wer in diesem Irrtum befangen ist, kann weder von dem Charakter und dem Werk Christi noch von dem großen Plan Gottes zur Erlösung der Menschen eine rechte Vorstellung haben. Das ist genau das, was wir am Freitag schon hatten, was ich gestern betonte, was ich heute wieder sagte. Gerade wenn wir uns mit dem Heilsplan beschäftigen und uns bewusst machen, dass Jesus wirklich der ewige und allmächtige Gott ist, wird uns erst wirklich klar, was für eine Liebe Gott hier offenbart hat, dass dieser ewige Gott persönlich ans Kreuz geht und dann wieder aufersteht. Und das ist das auch, was sie hiermit meint. Der Heilsplan kann erst dann umfassend in seiner Tiefe, in seiner Größe und in der Liebe, die dahinter steckt, verstanden werden, wenn wir uns bewusst machen, dass wir es hier mit diesen drei Personen wirklich mit Gott umfassend in der Fülle der Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zu tun haben. Sie sagt aber auch gleichzeitig, und damit schließt sich der Kreis dessen, was ich auch am Anfang sagte, diskutieren darüber ist in den meisten Fällen zwecklos. Deshalb auch schauen wir hier gemeinsam so viele Statements an. Ich hätte referieren können darüber. Ich hätte euch sagen können, was ich da alles herausgefunden habe. Mir war es wichtig, dass wir uns einfach die Quellen anschauen, dass die wirken und dass wir nicht darüber zu diskutieren brauchen. Und so muss jeder seine Schlüsse selbst ziehen. Die Statements, die wir hier von Ellen White hatten, denke ich, waren sehr, sehr deutlich. Deutlicher könnte ich es, wenn ich irgendwas schreiben würde, etwas fälschen würde und Ellen White runtersetzen würde, deutlicher könnte ich es nicht machen. Wäre nicht nötig, nochmal ein Dokument irgendwie zu erstellen im Nachhinein, was auch unmöglich wäre. Und mit diesen Aussagen können wir jetzt sagen, sowohl das Zeugnis der Heiligen Schrift, wie auch das des Geistes der Weissagung, sind so eindeutig und klar in Richtung dessen, was wir heute noch an Glauben formulieren, dass wir an eine Gottheit glauben, einen Gott, offenbart in Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass da keiner mehr zweifeln braucht, ob das nicht vielleicht babylonisch ist, ob das nicht vielleicht der Omega-Abfall ist, mit dem wir uns jetzt gleich nach der Pause noch mehr beschäftigen werden.